Hier sitzt also der kleine Luther und übersetzt die Bibel. So. Da hat er einen Leuchter, eine Feder und noch ein Trinkglas. Okay. Gut. Jetzt ist nicht mehr schwer zu raten, was das Thema der heutigen Predigt ist. Es geht um Luther. Auch wie Anja eben schon sagte, ein Mensch, der einen Unterschied bewirkt hat im Leben von vielen Menschen. Und Luther ist einer der bekanntesten Deutschen. Woran kann man messen, ob ein Mensch bekannt ist? Der kommt dann auf Briefmarken vor, der kommt auf Geldscheinen vor, Straßen und Plätze werden nach ihm benannt. Und nach Luther ist sogar eine Straße oder ein Platz in Rom benannt, muss man sich mal vorstellen. Ja, also auch über die deutschen Grenzen hinweg, tief ins katholische Territorium ist Luther bekannt. Also das Thema heute ist Luther. Ich möchte keine langweiligen Jahreszahlen nennen, das kann man alles im Internet nachlesen. Und diese Tage, wenn man in die Zeitung oder ins Fernsehen guckt, gibt es so viel Dokumentationen über Luther. Darum geht es nicht. Ich möchte versuchen, ich hoffe, das gelingt mir, uns ein bisschen hineinzunehmen in sein Denken, in sein Fühlen. Was hat ihn bewegt? Was war das für ein Mensch? Und was hat sein Leben für ein Ergebnis gebracht? Als Henny mich fragte, ob ich über Luther sprechen würde, kam mir ziemlich kurz danach der Gedanke, ich könnte ihn ja durch sich selbst sprechen lassen. Also durch, was er gesagt hat, durch Zitate. Elke. Ja, Luther in seinen eigenen Worten. So möchte ich das aufziehen. Aber eins vorneweg, bevor wir da reingehen. Heute ist ein Jubiläum. Ich frage jetzt nicht, wer das weiß. Es gibt so viele Jubiläen in der nächsten Zeit. Heute, vor 492 Jahren, hat Dr. Martin Luther in Wittenberg die erste Messe in deutscher Sprache gehalten. Also bis dahin war das immer nur auf Lateinisch. Das ist nur eine Begebenheit, eine von vielen Begebenheiten im Leben von Martin Luther, wo er was zuerst gemacht hat. Es sind viele Sachen, die Luther zuerst gemacht hat. Und aber allein schon in diesem einfachen Satz, unten links ist ein Bild aus der Wittenberger Schlosskirche mit der Kanzel. Ja, genau, damit man so einen Eindruck bekommt. Aber in diesem einen Satz steckt schon einiges drin, was uns einiges sagt über sein Leben und sein Wesen. Erstmal Dr. Martin Luther. Er war nicht nur Doktor, das sagt man aber irgendwie nicht. Er war auch Professor. Er war Professor der Theologie. Luther war ein gebildeter Mensch. Er hat fließend Latein gesprochen. Er war auch nicht der Einzige damals. Und er konnte auch Hebräisch und Griechisch, denn die Sprachen brauchte er alle, um die Bibeln zu übersetzen. Luther lag Bildung am Herzen. Luther sah Bildung als eine Sache an, wie Menschen aus Abhängigkeit rauskommen können, wie sie sich weiterentwickeln können. Und Luther lag es am Herzen, Menschen in Freiheit hineinzubringen, sowohl in wirtschaftliche Freiheit, aber auch in Freiheit der Weltanschauung, des Glaubenslebens und diese Sachen. Luther sagt, wenn die Schulen zunehmen, dann steht's wohl im Land. Ein guter Ratschlag für Koalitionsverhandlungen, nicht wahr? Es gefällt mir kein Stand so gut, ich wollte auch keinen lieber annehmen, als ein Schulmeister zu sein. Das hat ihm gefallen, Menschen zu unterrichten, Menschen Sachen zu vermitteln. Der nächste Punkt, Luther war katholisch, er hat die Messe gefeiert. Luther war nicht evangelisch oder protestantisch, das gab es damals noch gar nicht. Allein die Worte waren damals noch nicht gebräuchlich. Luther war katholisch, er war Mönch, Priester, Theologe, Professor der Theologie. Und Luthers Ziel war, die Kirche zu reformieren. Nehmen wir mal das Wort Reformation. Re heißt zurück und Form heißt Form, wie im Deutschen auch. Das heißt, etwas zurück in seine ursprüngliche Form zu bringen. Das strebte Luther an. Luther, und zwar hat es Luther nicht aus der Motivation gemacht, der Rebellion gegen die Kirche, sondern er liebte seine Kirche. Er fand aber, dass es Erscheinungsformen in der Kirche gab, die ihr nicht gut zustehen. Er wollte Schande abwenden von der Kirche. Und darum sagt er, zurück zu der ursprünglichen Form, die Gott sich gedacht hat, und das nannte man Reformation. Das Ergebnis hingegen war eine Kirchenspaltung, auch deutlich nach seinen Lebensjahren. Das ist aber nicht das, was Luther ursprünglich beabsichtigt hat. Luther hat keine Religion gegründet oder sowas. Das war auch nicht seine Absicht. Ein weiterer Punkt, die deutsche Sprache. Ja, die war Luther auch sehr wichtig. Manche sagen, er hat sie erst geschaffen, aber das ist weit übertrieben, das stimmt nicht. Aber er hat im Wesentlichen zu einer Vereinheitlichung der deutschen Sprache beigetragen. Viele Einflüsse in unserer heutigen Hochsprache kommen aus dem sächsisch-thüringischen Grenzgebiet, wo er hauptsächlich zu seinen Lebenszeiten unterwegs war. Und er hat in genialer Weise neue Worte geschaffen und neue Begriffe geschaffen. Also Luther war ein Sprachgenie. Das hat ja noch keiner von uns gemacht, eine Bibel übersetzt. Ne? Was machst du denn, wenn du ein Wort übersetzen willst, was es in der Zielsprache in Deutsch gar nicht gibt? Da musst du eins erfinden. Werden es die Menschen verstehen, wenn du ein neues Wort erfindest? Mit diesen Sachen hat sich Luther lange befasst. Und sein Sprachschaffen wurde begünstigt durch den damals aufkommenden Buchdruck. Also Luther war sowohl ein Sprachgenie als auch ein Mediengenie. Er hat alle in der damaligen Zeit im 16. Jahrhundert zur Verfügung stehenden Medien genutzt für die Vervielfältigung. Das war nur der Buchdruck. Heute ist das ganz anders, aber der war auf der Höhe der Zeit, der war da, wo es voranging. Und ich sagte gerade, dass Luther viele neue Worte geschaffen hat. Ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben, ich lese die jetzt nicht vor. Es sind auch Formulierungen dabei oder was Luther gut gefiel, waren diese Alliterationen in der letzten Zeile. Böse Buben, Leib und Leben, Haut und Haar und sowas, das mochte Luther gerne. Was ich auch noch interessant finde, hier haben wir doch diesen Pointer, ne? Nee, geht heute nicht. Den anderen, danke, sehr gut. In diesem unseren Lande, dachte ich immer, das wäre von Helmut Kohl. Nein, das ist von Martin Luther. Das gibt's schon 500 Jahre länger. Oder was ich auch interessant finde, Gewissensbisse. Bis zu Luther wussten wir gar nicht, dass ein Gewissen beißen kann oder gebissen werden kann. Aber jetzt wissen wir es. Und diese Worte, die benutzen wir heutzutage und haben kein Problem damit. Wir wissen, was gemeint ist, wenn einer Perlen vor die Sonne, für die Säue werfen will. Und das kommt uns nicht komisch vor. Die Worte und Begriffe, die Luther geschaffen hat, sind in das deutsche Sprachgut übergegangen und ganz selbstverständlich. Ja, bei der Bibelübersetzung, wie hat Luther das gemacht? Er hat sich sozusagen Leitlinien gegeben. Und das erste ist hier, ihr könnt das da hinten nicht sehen, ne? Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markte fragen und denselbigen aus Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. So verstehen sie es dann und merken, dass man Deutsch zu ihnen redet. Das heißt, er wollte eine Sprache schaffen bei der Übersetzung, die die Menschen verstehen, und zwar die einfachen Menschen, nicht nur die Theologiestudenten, sondern alle Menschen. Das war sein Anliegen. Das heißt, er hat abgewägt mit den Worten, die er gewählt hat, wird man es verstehen, wird man mich verstehen? Oder hier das zweite auch, die Worte der Bibel sollen wie eine Mutter sein, die zu ihren Kindern spricht. Ist das nicht liebevoll? Da steckt eine Liebe drin, wie er mit dem Wort Gottes umgeht und wie er auch Liebe für die Menschen hat, die es irgendwann mal lesen werden. Luther hat das Neue Testament in 11 Wochen übersetzt. Das ist schon rekordverdächtig. Ja, erstmal unter Bedenken, dass die Sprache ihm nicht ganz geläufig war, dass er neue Worte finden musste. 11 Wochen für eine Übersetzung des Neuen Testaments. Brauchen manche zum Lesen. Das solche gibt es auch, Burkhard, ja. Das Alte Testament war eine ungleich schwierige Aufgabe. Das kam 12 Jahre später erst raus. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er wirklich 12 Jahre dran gearbeitet hat. Aber es war schwer. Es ist uns oft so gegangen, oft genug begegnet, dass wir 14 Tage, 3 ja 4 Wochen lang ein einziges Wort gesucht haben. Und erfragt haben und haben es doch bisweilen nicht gefunden. Im Buch Hiob hatten wir, Philippus, Aurogallus und ich, solche Arbeit, dass wir in 4 Tagen zuweilen kaum 3 Zeilen fertig bringen konnten. Das war eine anstrengende Arbeit. Und das Hebräische ist ja noch mal ein bisschen weiter weg von den europäischen Sprachen im Vergleich zu Latein und Griechisch. 12 Jahre haben sie dran gearbeitet. Luther war führend, er hatte aber auch Mitarbeiter. Und über dem allen, jetzt habe ich gesprochen über Bildung, über katholisch und über deutsche Sprache, über allem, meines Erachtens, waren Luther die Menschen wichtig. Darum hat er sich in Bildung investiert. Darum hat er die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Es ging um die Menschen. Bei der römisch-katholischen Messe bildete das Volk bloß das Publikum. Und der Priester vorne zelebrierte den Gottesdienst, meistens auch noch mit dem Rücken zur Gemeinde abgewandt. Und da sagte Luther, das geht gar nicht. Wir machen das zusammen. Das ist eine Zusammenkunft der Gläubigen. Also müssen wir zusammen Gottesdienst feiern. Konsequenterweise wollte er dann auch, dass die Messe in Deutsch gesprochen und gesungen wurde. Musik war Luther auch wichtig. Luther sagte, Musik ist eine gute und einfache Art und Weise, um Inhalte und Wahrheiten zu vermitteln. Die Menschen können sich leichter Melodien merken als Bibelverse. Und wir haben ja eben im Lobpreis auch ein Lied gehabt, was Luther komponiert hat, sowohl die Musik als auch den Text. Und da hat er viel geschaffen. Also es diente immer den Menschen, und das finde ich ganz beachtlich. Ihm ging es nicht nur darum, die Kirche zu reformieren, sondern immer mit der Zielrichtung, damit Menschen, die geliebten Geschöpfe Gottes, es besser haben. Ja, jetzt möchte ich zwei Lebensthemen von Luther ansprechen, weil wir ihnen viel zu verdanken haben für unsere christlich-evangelische Identität und weil wir immer noch viel von ihnen lernen können. Das erste ist, gerechtfertigt aus Gottes Gnade durch Glauben. Das ist die Grundlage für alles. Das ist das Wichtigste. Wer diesen Punkt verinnerlicht hat, für den steht der Weg frei zu Gott. Für uns ist das heute nicht überraschend, gerechtfertigt aus Gottes Gnade durch Glauben. Aber damals, zu Luthers Zeit, war das anders. Möchte ich ein bisschen mit reingehen. Was war Luthers Problem? Denn wenn man ein Problem hat, fängt man an zu suchen und zu forschen. Also man kann auch sagen, wenn man ein Problem hat, ist egal, haben die anderen auch. Aber so ein Typ war Luther nicht. Er hat gesucht und geforscht und er hat gefunden. Es hat aber lange gedauert. Jahrzehnte hat es gedauert, bis er zu einer für ihn befriedigenden Antwort gekommen ist. Was war sein Problem? Sein Problem war, er kam mit seiner Sündhaftigkeit nicht klar und wie er mit ihr umgehen sollte. Er hat schon die Erkenntnis aufgrund des Bibellesens, dass er ein sündhafter Mensch ist. Ja, und jetzt? Wie komme ich davon frei? Wie kann ich dafür sorgen, dass Gott mich annimmt? Wie kann ich sicher sein, dass ich am jüngsten Tag in den Himmel komme und nicht in die Hölle? Er wurde von der Kirche über das Sakrament der Buße gelehrt, auch genannt das Sakrament der Beichte. Und die wesentlichen Schritte sind, gelernt bei Burkhard und Henny im Hauskreis, erkennen, bekennen, hassen und lassen. Das war vor 500 Jahren nicht anders als heute, es hieß nur damals anders. Aber das ist der gute Umgang mit meiner eigenen erkannten Sündhaftigkeit. Ich erkenne sie, ich bekenne sie, ich hasse sie und wenn ich sie hasse, dann bin ich auch in der Lage, mit Gottes Hilfe sie zu lassen. Und was taten Luther war in jungen Jahren ins Kloster gegangen als Mönch. Und was taten die Mönche hauptsächlich, die sich mit dieser Frage beschäftigten? Sie beichteten den ganzen Tag, stundenlang, um bloß nicht zu vergessen, um bloß nicht von Gott verworfen zu werden. Wir machten die Beichtväter müde. So bange machten sie uns mit ihren bedingungsweisen Lossprechungen. Ich spreche dich los durch das Verdienst unseres Herrn Jesu Christi wegen der Reue des Herzens, des Mundes Bekenntnis, der Genugtuung deiner Werke und der Fürsprache der Heiligen und so weiter. Die von uns geforderte Bedingung richtete alles Unglück an. Denn dies alles taten wir aus Furcht vor Gott, um gerechtfertigt zu werden, überschüttet mit unzähligen menschlichen Satzungen. Das Evangelium wurde damals so ausgelegt, dass Menschen Angst vor Gott bekamen, Angst vor der eigenen Rettung, dass keine Heilsgewissheit vermittelt wurde. Und die Menschen haben sich gefragt, habe ich denn diese drei Bedingungen erfüllt? Das erste, die echte Herzensreue. Habe ich innerlich eine Umkehr gemacht? Habe ich Buße getan? Habe ich genug Buße getan? Ist mein Herz erneuert? Das zweite, das vollständige Bekenntnis. Habe ich bloß nichts vergessen, was ich falsch gemacht habe? Und es gab genug Fälle, wo die Mönche im Kloster bei ihren Beichtvätern waren und dann waren sie fertig und dann eine halbe Stunde später kamen sie wieder an mit, ich habe noch was vergessen. Das war so eine Angst und Unsicherheit, die da herrschte. Und das Dritte war dann gute Werke. Habe ich genügend gute Werke getan, um zu beweisen, dass ich dieser Sünde nicht mehr anhänge? Und es ist nicht schwer zu erraten, man hatte nie genug getan, um Gott gnädig zu stimmen und sich der Vergebung seiner Sünden gewiss zu sein. Die Arznei macht Menschen krank, die Mathematik macht Menschen traurig und die Theologie erzeugt sündhafte Menschen. Immer wenn Luther von Theologie spricht, kann man das ersetzen, damit ist nicht gemeint ein Universitätswesen, kann man das immer ersetzen durch das Christenleben, das Glaubensleben eines Christen. Das heißt, Luther sagt, die Befassung mit dem Glauben, wie er damals gelehrt wurde, macht sündhafte Menschen. Nicht in dem Sinne, dass sie zur Sünde verführt werden, sondern dass ihr eigenes Bewusstsein ist, ich bin so sündhaft, werde ich jemals in den Himmel kommen. Ziel des Evangeliums ist, Menschen zurück zu Gott zu bringen, in die Freiheit zu führen. Aber damals wurde das Gegenteil verkündet. Luther erkannte damals, dass zu seiner Zeit das Evangelium missbraucht wurde, um den Menschen im Wesentlichen ein Bewusstsein ihrer Sündhaftigkeit zu vermitteln. Keine frohe Botschaft. Und um die Menschen in der Abhängigkeit der Kirche zu belassen, weil die Kirche allein Sünden vergeben konnte, und zwar zu von ihnen festgelegten Bedingungen. Bedingungen, ich kenne das, die Hälfte meines Lebens war ich katholisch, ich weiß, worüber ich rede. Ich kenne Beichte, habe das selbst praktiziert und ich weiß auch dann, was der Beichtvater sagt. Und da geht es auch darum, ich sag mal jetzt, Werke der Buße zu tun. So, und das wird mir von einem Beichtvater, Priester, von einem Menschen vermittelt. Und da sagte Luther, das kann nicht sein. Natürlich muss Sündenerkenntnis da sein. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein reiner Gott. Keiner kann sich ihm nähern, wenn er mit Sünde bekleckert ist. Natürlich muss Sündenerkenntnis da sein, aber man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite nach dem Motto, egal, Gott hat alle lieb. Das geht so in die Richtung, wie Bonhoeffer sagt, das ist billige Gnade. Und die andere Richtung, ich werde meines Lebens nicht mehr froh, weil ich überall Sünde erkenne und Angst habe, ob mir die denn auch vergeben ist. Nun kommen wir zum zweiten Teil, zum Hassen und Lassen der Sünde. Luther fragte sich auch, was ist denn meine Motivation, um die Sünde jetzt zu lassen, nachdem ich sie gebeichtet habe? Ist es meine Liebe zu Gott? Oder ist es Angst vor Bestrafung? Luther wusste aus der Bibel, dass Gott zu lieben bedeutet auch, sich an seine Gebote zu halten. Zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 3. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Aber Luther tat es nicht aus Liebe zu Gott. Er tat es aus Angst vor Bestrafung, aus Angst davor, nicht in den Himmel zu kommen, nicht freigesprochen zu werden. Und Luther hatte ein Bild von einem grausamen, zornigen, strafenden, rachelüsternen Gott. Wie kann man so einen Gott lieben? Wiewohl ich als untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei. Ja, das ist auch für uns so. Wenn wir uns mit Gott befassen, stellen wir auch fest, dass wir Sünder sind. Und dass ich mich darauf verlassen könnte, durch meine eigene Genugtuung versöhnt zu sein. Das sehen wir hoffentlich nicht so. Dass wir meinen, durch unsere guten Werke, das ist die Genugtuung, die Tuung der guten Werke, genug zu tun, dass wir dadurch erlöst werden. Und weil das so schwer war, alles das zu tun, zu beweisen, dass er wieder gut ist, sagt er, ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Da geht ein Mann ins Kloster, mehr oder weniger freiwillig. Im Kloster dreht sich alles um Gott, um Kirche und dieses. Also ich sag mal lapidar, Gott ist der Chef. Und dann hat er Angst vor ihm. Dann weiß er nicht, wie er mit ihm klarkommen kann. Und das war aber Jahrzehnte so. Das war zutiefst unbefriedigend und das rumorte in Luther. Und Luther sagte sich, wenn ich meine Sünden jetzt lasse, aber aus der falschen Herzenshaltung, nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Angst vor Strafe, dann bin ich ja gar nicht sicher, ob meine Sünden mir vergeben sind. Dann bin ich ja gar nicht sicher, ob ich beim jüngsten Gericht bestehen kann. Und ich habe keine Heilsgewissheit, ich weiß nicht, was mit mir werden wird, das hat ihn jahrzehntelang begleitet. Habe ich genug und richtig Buße getan? Ja, mit dieser Frage hat er sich lange rumgeschlagen. Und das mündete dann in Fragen wie zum Beispiel, wo ist ein barmherziger Gott, den ich lieben kann? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wir kennen Gott, hoffentlich, ich sag mal einfach wir kennen Gott als gnädigen Gott. Was muss ich alles tun, um diesen gnädigen Gott auch noch gnädig zu stimmen? Das war die Frage, die Luther sich gestellt hat. Und er hatte eine echte Herzensnot über seine Sündhaftigkeit und die unzureichenden Möglichkeiten, damit vernünftig umzugehen, so in dem Maße, wie es damals vermittelt wurde. Und das hier, wo wir jetzt gerade sind, das ist die Frage nach dem Gottesbild. Was für einen Gott habe ich? Was für einen Gott hast du? Welches Bild von Gott hast du dir gezimmert? Meistens ist es ja so, dass man ein Bild von Gott vermittelt bekommt. Ich habe mich damit mal befasst. Ich habe gelernt, die zwei Haupteinflussfaktoren für das eigene Gottesbild ist erstens das Bild meiner Eltern und zweitens das Gottesbild meiner Eltern. Also wer anfangen will zu suchen, was ist mein Gottesbild, wo kommt es her, der kann da anfangen, wo er aufgewachsen ist. Da wurde ihm das meiste davon schon vermittelt. Was hast du für ein Gottesbild? Hast du auch einen zornigen Gott, einen rachelüsternen, einen himmlischen Kontrolleur, der keinen Spaß versteht? Oder suchst du einen liebenden Gott, so wie Luther? Hast du ihn schon gefunden? Wie kommt der liebende Gott nicht nur in unsere Köpfe, sondern auch in unsere Herzen? Diese Frage beschäftigt mich auch und hat mich lange beschäftigt. Und ich erlaube mir hier einzuflechten, was mir neulich geholfen hat, war anzufangen, Jesus Christus für seine Liebe zu danken. Und seitdem ich das mache, immer wieder ganz einfache Sätze, keine schwierige Theologie. Und seitdem merke ich, dass das, was rutscht vom Kopf ins Herz und das, was in Gang gesetzt wird. Wie ist Luther mit seiner Not umgegangen? Auf der Suche nach dem wahren Gott. Natürlich, er hat es gebeichtet und sein Beichtvater sagte ihm, wir schicken dich mal auf die Universität. Also wurde er zum Theologiestudium geschickt und Luthers Forschung, wie Gott denn wirklich sei, ging also weiter an der Universität und es hat noch viele Jahre gedauert, bis Luther auch eine Antwort auf seine Fragen fand. Ist mir meine Sünde vergeben? Gibt es einen liebenden Gott? Gibt es einen barmherzigen Gott, der mir vergibt? Und die Antwort darauf hat er gefunden. Die fand er aber nicht in Theologievorlesungen, sondern die fand er in seinem stillen Kämmerlein bei der Meditation über einen Bibelvers. Und dort bekam er einen geistlichen Impuls, der seine Frage beantwortete. Das war sein sogenanntes Turmerlebnis. Und dieser Bibelvers ist im Römerbrief, im ersten Kapitel, der Vers 17. Da heißt es, denn im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Und das ist es, was Luther gefunden hat. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Und vielleicht hat er diesen Bibelvers bis dahin schon 100-mal gelesen, hatte aber nicht diese Erkenntnis. Aber dann ist es passiert, wo er über diesen Vers meditiert hat, dass er eine Inspiration von oben bekam und diesen Vers in einem ganz neuen Licht sah und dann fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Dann erkannte er, was Gott wirklich will. Der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht dadurch, dass ich genug Bußwerke tue, sondern dadurch, dass ich glaube, dass ich die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz für mich erschaffen hat, dass ich sie im Glauben annehme, dadurch bin ich gerecht gesprochen. Und er sagt über dieses Erlebnis, bis Gott sich erbarmte und ich, der ich Tag und Nacht nachgedacht hatte, den Zusammenhang der Worte begriff, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, durch die der Gerechte als durch ein Geschenk Gottes, also durch Gnade, lebt, nämlich aus Glauben heraus. Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei und dass ich durch die geöffnete Pforten in das Paradies selbst eingetreten sei. Und da erschien mir von nun ab die Schrift in einem ganz anderen Licht. Das war der Durchbruch. Man kann sogar sagen, das war die Bekehrung. Luther sah nun das Evangelium in einem ganz anderen Licht. Er hat die Brille gewechselt, er hat eine Sicht gewechselt. Oder ihm wurde die Brille gewechselt, kann ich auch sagen. Er hat sein Gottesbild ausgetauscht. Es ist nicht mehr der rachelüsterne Gott, sondern es ist ein Gott, der Gnade anbietet, Gnade der Erlösung. Und von dem, der einschlagen will in Gottes Angebot, braucht es nur Glauben. Nur ein überzeugtes, ja, ich glaube, ja, ich will. Mehr nicht. Das Evangelium offenbart, wie ein sündiger Mensch vor Gott als gerecht, also als schuldlos und straffrei bestehen kann. Und zwar durch den Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus. Und diese Erlösung durch Jesus Christus ist ein reines Gnadengeschenk, das der Mensch nicht erzwingen kann und zu dem der Mensch auch nichts beitragen kann. Gerechtigkeit aus Gnade durch Glauben. Das war die Antwort, nach der Luther so lange gesucht hat. Und hier in diesem Bibelvers, Römer 1, Vers 17, da findet Luther dann endlich den gnädigen und barmherzigen Gott, den liebenden Gott, der nicht auf Strafe aus ist, sondern der Menschen mit sich versöhnen will. Und diesen Gott kann auch Luther lieben. Und von da an ändert sich sein Verhältnis zu Gott radikal. Vor diesem Gott muss Luther keine Angst mehr vor Strafe haben. Was für eine Offenbarung, nicht nur für ihn persönlich, sondern dann fing er ja an, diese neue Kenntnis auch zu verbreiten und seinen Mitmenschen mitzugeben. Und das hat auch vielen von uns Menschen in Deutschland, Menschen, die mit Gott zusammen sein wollen, die Augen geöffnet und die Türen geöffnet. Später sagt er, meinen guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Also soll heißen, alle Umkehr, die auf meinen Werken und auf Leistungen beruhen, gehen am Ziel vorbei. Sie sind nichts wert. Selbsterlösung funktioniert nicht. Es geht nur über den gnädigen, barmherzigen Gott. Luther suchte dringend Erlösung von seiner Sündhaftigkeit. Er fand sie aber nicht in der Art und Weise, wie sie damals von der Kirche vermittelt wurde. Er fand sie direkt bei Gott, in einem inspirierten Wort aus der Bibel und bei Jesus Christus. Das ist der Weg zum Heil, das ist der Weg zu Gott. Durch Jesus Christus und der glaubensvolle Annahme dessen, was er getan hat. Die Wahrheit Gottes war schon immer da. Luther hat nichts Neues erfunden. Sie hat sich auch nicht geändert über die letzten paar tausend Jahre. Aber sie ist über die Jahrhunderte verschütt gegangen. Sie war überlagert von anderen Dingen, von menschengemachten Dingen, von Traditionen und so weiter. Luther hat nichts Neues erfunden. Er hat nur die Wahrheit wieder neu sichtbar gemacht. Das ist der Sichtwechsel, der Brillenwechsel. Und dafür können wir Luther dankbar sein, dass er es gemacht hat. Ich bin Luther dankbar dafür, denn er hat auch zu meiner Sichtweise beigetragen. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis, dass wir gerechtfertigt sind, nur durch den Glauben, fielen auch andere Sachen in sich zusammen, die damals üblich waren. Und zwar die Kirche als Vermittler der göttlichen Gnade zwischen Gott und Menschen. Und zwar zu von der Kirche festgesetzten Bedingungen. Sei es jetzt Bußleistung oder sei es in Form von Übungen oder sogar in Form von Geld. Der praktizierte Ablasshandel passte nicht zu einem barmherzigen Gott, der Erlösung anbietet als Geschenk, worauf ich auf Glauben reagieren kann. Konsequenz daraus war Luthers Lehre über das Priestertum aller Gläubigen. Jeder Mensch kann vor Gott stehen. Paulus sagt, Gott ist einem jeden nicht fern, sondern nah. Jeder Mensch kann zu Gott kommen. Ich brauche niemand anders, um zu Gott zu kommen. Ich brauche nicht Burkhard, um zu Gott zu kommen, sondern das Priestertum aller Gläubigen sagt, Der Weg zu Gott steht offen. Der Vorhang ist zerrissen, wird gut beschrieben im Hebräerbrief. Wir dürfen voller Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade. Gott empfängt uns gerne. Gott will eine persönliche Beziehung mit seinen Geschöpfen haben. Es muss niemand mehr dazwischen stehen. Gläubige Christen sind keine Sklaven oder Angestellte der Kirche, sondern selbstbewusste, befreite Menschen, für die der Weg zu Gott offen steht. Wir waren eben beim Thema Gottesbilder. Welches Gottesbild hast du? Ich habe eben über Luthers Gottesbild gesprochen. Angst. Angst vor Nichterlösung. Und das hat sich gewandelt bei ihm. Hier ein paar Sachen nach dieser Bekehrung. Wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht in den Himmel. Ja, das ist kurz, prägnant zusammengefasst. Ich will keinen Gott als Spaßverderber haben. Gott will, dass die Menschen fröhlich sind, darum hat er ja alles so schön gestaltet. Das ist einfach formuliert, das sind einfache Worte, damit das Volk versteht, aber was für ein Unterschied zu dem, was Luther vorher über Gott dachte. Und wenn dann die Augen geöffnet werden durch eine neue Offenbarung, dann haben wir eben gesehen, sagt Luther, dann sieht er die ganze Bibel in neuem Licht. Ich kann aber auch die ganze Welt, die ganze Schöpfung, kann ich in neuem Licht sehen, wenn ich weiß, dass mein Gott ein liebender Gott ist. Wie du an Gott glaubst, so hast du ihn. Glaubst du, dass er gütig und barmherzig ist, so wirst du ihn so haben. Wir machen uns unser Gottesbild selber. Wenn du an einen barmherzigen Gott glaubst und so mit ihm umgehst, dann hast du auch einen barmherzigen Gott. Es lohnt sich, das eigene Gottesbild abzugleichen mit der Wahrheit der Bibel. Die Hilfe Gottes ist unser weiter Raum, der uns frei und fröhlich macht. Das ist ja die Absicht des Evangeliums. Das ist die Absicht Gottes, dass die Menschen frei und fröhlich sind. Halleluja, Luther hat es erfasst und er hat es weitergegeben. So, über den nächsten gehe ich schneller hinweg, weil wir haben schon gerechtfertigt aus Gottes Gnade durch Glauben. Damit halte ich mich nicht auf. Ich komme zum zweiten wichtigen Thema in Luthers Leben, Anfechtung im Glauben. Luther lebte kein oberflächliches Glaubensleben. Er wollte sicher sein, dass seine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Und darüber haben wir eben schon gehört bei der Frage nach der Buße aus vielleicht falschen Motiven heraus, ob die dann zur Errettung führt oder nicht. Luther war sich häufig seines Glaubens und seines Heils nicht gewiss. Und die aufkommenden Zweifel an seiner Glaubensfestigkeit und seiner Errettung, die nannte er Anfechtungen. Alles, was da auf mich einfliegt und will mich losreißen von Gott, du bist nicht würdig genug, du tust nicht genug gute Werke, du bist nicht errettet, Gottes Gnade, alles dies, das nannte er Anfechtungen. Und damit hat er das ganze Leben gekämpft. Luther lebte sein Leben nicht nur im Dialog mit Gott, sondern auch streckenweise im Dialog mit dem Teufel. Er fühlte sich vom Teufel verfolgt, nicht nur in Gedanken, sondern auch leibhaftig. Einmal, als er wieder mit dem Teufel stritt, also nicht in Gedanken, sondern laut, kann man ja machen, wenn man alleine ist in seinem Stübchen, dann soll er sogar bei der Bibelübersetzung mit einem Tintenfass nach dem Teufel geworfen haben. Der war aber nicht da, also landete das an der Wand. Das kann man heute nicht mehr besichtigen, weil es schon zu viele besichtigt haben und abgekratzt haben. Das gibt's auf der Burg bei Eisenach. Luther fühlte den Teufel in seiner Nähe. Und was tat Luther immer wieder, wenn er sich so in die Enge gedrängt fühlte? Er nannte das in die Taufe kriechen oder unter die Taufe kriechen. So nannte er das. Das bedeutet, Luther besann sich auf die Grundlagen und den Anfang seines Glaubenslebens. Was sind die unverrückbaren Fixpunkte meines Glaubenslebens? Was kann mir keiner nehmen, wer mich auch stören mag? Was lasse ich mir nicht nehmen? Ich bin gerettet durch Jesus Christus, aus Gnade, mir ist vergeben, als sichtbares Zeichen meiner Rettung bin ich getauft worden, unter Zeugen, das sind die Dinge, die mir keiner mehr nehmen kann. Und wenn die gedanklichen Auseinandersetzungen zu groß sind, wenn sich alles hier oben abspielt und nicht vorangeht, dann helfen nur noch die ganz einfachen Dinge wie ich bin gerettet, ich bin getauft. Und Luther hat sich das mit Kreide auf seinen Arbeitstisch geschrieben, damit er es vor sich hatte. Also so ein gebildeter Mensch, der mehrere Sprachen spricht, Professor der Theologie, wenn es hart wird, wenn es an die Substanz geht des Glaubens, dann geht er zurück zu den ganz einfachen Dingen und liest sie sich vor und hält sie sich vor. Und dadurch hat er vielfach im Kampf gegen den vermeintlich anwesenden Teufel auch bestehen können. Das ist auch eine Haltung der Demut. Ich krieche unter die Taufe. Das heißt, ich ordne mich unter den Wahrheiten Gottes. Ich lasse nicht zu, dass mein Gehirn komische Gedanken hat über meine Nichterrettung oder Nichterlösung. Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Das heißt, Anfechtungen müssen bekämpft werden, am besten sofort. Negative Gedanken und Zweifel können bei jedem kommen, aber sie müssen durch die Wahrheit ersetzt werden, sodass der Vogelschwarm der schlechten, bösen, negativen Gedanken es sich in den eigenen Gedanken, in den eigenen Haaren nicht häuslich gemütlich macht. Luther war auch überzeugt, dass der Teufel insbesondere da lauert, wo man sich besonders nah an Gott heranbegibt. Und das war für ihn als Mönch im Kloster, waren das vor allen Dingen Gebet und Meditation. Luther stellte fest, je tiefer er im Gebet ist, je intensiver er meditierte, desto mehr fühlte er sich von Satan gestört. Und er sagt dann, drei Dinge machen einen Theologen. Die Meditation, das Gebet und die Anfechtung. Auch hier wieder müssen wir den Begriff Theologen verstehen als einen Glaubensmenschen. Das sind die drei Dinge, die einem Glaubensmenschen begegnen. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Anfechtungen sind nicht nur schlecht, denn jeder bestandene Kampf macht mich sicherer darin, was ich glaube, was meine Überzeugung ist, und ich kann besser bestehen. Darum, Anfechtungen kommen vor, und wenn ich da durchkomme, indem ich auf die Wahrheit Gottes mich konzentriere, dann hat Gott mir geholfen, einen Schritt weiterzukommen. Was machst du, wenn alles unklar wird? Wenn du angefechtet, angefochten wirst, angefeindet wirst? Wenn du an den grundlegenden Dingen des Glaubens scheiterst, wenn du nicht mehr weißt, ob du gerettet bist, wenn du nicht mehr weißt, ob es einen Gott gibt und falls es einen gibt, ob er dich lieb hat, was machst du dann? So Zeiten kommen vor, ich kenne das. Du kannst mir nachher sagen, du hättest sowas nicht. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Wo gehst du denn hin? Es hilft, zu den grundlegenden Sachen zurückzugehen. Luther empfiehlt für den Umgang mit Zweifeln und Anfechtungen erstens Christusvertrauen. Das steht in Römer 3,26. Wir vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus für die Menschen bewirkt hat. Einfach glauben. Das zweite ist, vermeiden, darüber nachzugrübeln, ob ich denn in den Himmel komme. Und dahinter steckt die weise Erkenntnis, mit Denken komme ich nicht weiter. Wenn alles oben durcheinander ist im Kopf, komme ich mit Denken nicht weiter. Dann hilft nur noch Glaube. Glaube an das, wovon ich überzeugt bin, wovon ich mal überzeugt war, und das von den Sachen, die mir keiner nehmen kann. Wohin gehst du zurück, um wieder Klarheit zu finden? Was sind die Anfangsgründe des Glaubens? Es kann die Erinnerung an die eigene Bekehrung und Taufe sein. Das ist eine Sache, die dir keiner nehmen kann. Es können andere Gotteserfahrungen sein. Es kann das persönlich erhaltene Wort Gottes sein, sei es geschriebenes Wort, inspiriert, zugesprochenes Wort. Und wir brauchen solche Haltepunkte im Leben, an die wir uns klammern können, wenn es droht, alles wegzustrudeln im Kopf. So, jetzt sind wir schon mit der Zeit ziemlich durch. Darf ich noch? Gut, danke. Dauert auch nicht mehr so lange. Was können wir von Luther lernen? Das erste ist, Luther hat bei sich angefangen. Wenn du die Welt verändern willst, fang doch an, dich zuerst zu verändern. Das ist ein guter Ansatz. Luther strebte eine Erneuerung der Kirche an. Aber dem ging eine Erneuerung seines Glaubens voraus. Das habe ich eben versucht zu beschreiben. Und die fand in der Stille statt, bei der Meditation und nicht irgendwo kämpfend auf dem Marktplatz oder vor einer Kirchentür mit Hammer und Nagel oder wie auch immer. Die Wahrheit Gottes war immer schon da. Luther hat sie nicht erfunden, er hat sie nur wiederentdeckt. Er hat sie freigekämpft, er hat die Staubschichten weggetan, die jahrhundertelang sich darüber gelegt haben. Was war ausschlaggebend, dass er auf seinem Weg erfolgreich war? Ich meine, das erste, seine Hartnäckigkeit beim Fragen. Das zweite, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und das dritte war die Inspiration, die er bekommen hat, dass er einzelne Bibelverse in neuem Licht sehen könnte und dass sie sich für ihn vollkommen anders offenbart haben. Strebst du auch eine Erneuerung deines Lebens an, eine Reformation, zurück in die ursprüngliche Form, die Gott für dein Leben vorgesehen hat? Und dann können wir vielleicht genau dieses von Luther mitnehmen. Hartnäckigkeit beim Fragen, wie soll es denn sein? Beschäftigung mit dem Wort Gottes, das Antwort auf viele Fragen gibt. Und die Inspiration durch den Heiligen Geist, die nicht machbar ist, aber für die man offen sein kann. Das zweite ist, Luther hat Angst überwunden. Es gab viele Ängste in Luthers Leben. Luther hatte Angst vor Gott. Luther hatte Angst vor dem Teufel. Luther hatte sogar Angst bei der Bibelübersetzung, und zwar ein Wort falsch zu übersetzen, dass es nicht dem Willen Gottes entsprach, wie er ein Wort übersetzte, dass es die Menschen falsch verstehen würden. Aber Luther ist durchgedrungen von dieser mittelalterlichen Angst vor der Verdammnis im jüngsten Gericht zu einer neuen Gewissheit des Heils in Jesus Christus. Was muss das für ein dunkles Zeitalter gewesen sein, wo die Menschen, auch die Menschen, die Gott zugewandt waren, die der Kirche zugewandt waren, in so einer Finsternis gelebt haben. Luther war mutig. Er hat seinen neuen Weg verteidigt und sich dabei mit vielen Mächtigen seiner Zeit angelegt. Er hat aus Überzeugung das aus seiner Sicht Richtige getan und gesagt und dabei mehr auf Gott vertraut als die Menschen gefürchtet. Das ist Mut, aus Überzeugung das tun, was ich für richtig erkenne und dabei mehr auf Gott vertrauen als Menschen fürchten. Und je stärker wir von etwas überzeugt sind, desto mutiger können wir vorgehen. Es beginnt bei der inneren Überzeugung. Was sind deine unverrückbaren Überzeugungen? Wofür stehst du ein? Für welche Dinge bist du bereit, im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu bewirken, weil du so überzeugt bist, dass es aus dir raussprudelt, dass du gar nicht anders kannst. Und das dritte ist, Luther hat Freiheit gefunden. Die Wahrheit des Wortes Gottes befreit. Luther ist rausgekommen aus der Enge der Vorschriften und Regeln. Er ist rausgekommen aus seiner engen und dunklen Klosterzelle, hinein ins Licht, hinein ins Leben, mit Frau und Kindern, unvorstellbar für einen Mönch in der damaligen Zeit. Und Luther hat auf Freiheit, dieselbe Freiheit, die er für sich gewonnen hat, die hat er auch für andere Menschen geschaffen. Freiheit von der Vermittlung des Heils durch die Kirche zu von ihr festgelegten Bedingungen und Freiheit von der Bevormundung durch die Kirche, durch die Möglichkeit, das Wort Gottes in der eigenen Sprache zu lesen oder zumindest zu hören. Denn damals war der Anteil der Menschen, die lesen konnten, doch geringer. Kann ein Mensch die Geschichte wenden? Es ist nicht einfach, Ja oder Nein zu sagen. 100 Jahre vor Luther hat es ein Mann aus Böhmen, Jan Hus, versucht, die Kirche zu reformieren und er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nicht jeder Reformationsversuch, egal ob in der Kirchenlandschaft oder woanders, führt zum Erfolg. Geschichtsforscher meinen, dass es zu Luthers Zeit eine günstige Konstellation gegeben hat zwischen religiösen und politischen Strömungen und Luther genau in diese Zeit hinein, auch genau am richtigen Ort, dann seine Sachen entwickelt hat. Und er stand ja auch unter dem Schutz des Kurfürsten von Sachsen, der ihm zugewandt war, der ihn ja quasi gerettet hat. Kann ein Mensch die Geschichte wenden? Da gibt es kein Ja oder Nein drauf. Aber Hochachtung vor jedem Menschen, der beginnt, der anfängt, der auf Gott vertraut und sagt, das muss jetzt geändert werden und ich fange damit an, der Fragen stellt. Und so kann es gelingen. Es ist keine Garantie für Erfolg, aber so kann es gelingen. Und darin ist Luther uns ein Vorbild. Ganz zum Schluss was Luther wahrscheinlich nicht gesagt hat. Die zwei bekanntesten Zitate von Luther hat er wahrscheinlich nie gesagt. Der erste ist, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Dieses Zitat stammt aus einem Gemeindebrief einer evangelischen Kirche in Hessen aus dem Jahr 1944. Und das hat so Anklang gefunden, dass man es dann Luther zugeschrieben hat, aber der kannte das 500 Jahre vorher überhaupt nicht. Und das zweite ist, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Nach der aktuellen Geschichtsforschung hat Luther das auch nicht gesagt. Das waren die Schlussworte angeblich seiner Verteidigungsrede beim Reichstag in Worms. Luther hatte einen, der oft mit ihm gereist ist und alles aufgeschrieben hat, was er gesagt hat, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat. Und dieser Mensch war so frei und hat das da hinzugefügt. Aber wahrscheinlich hat es Luther nicht gesagt. Aber der Sinn, in dem Luther aufgestanden ist, der entspricht schon diesem Satz. So, genug für heute von Luther. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für einen Menschen wie Luther, der Unterschied bewirkt hat bei vielen Millionen Menschen, der ein neues Licht auf das Evangelium geworfen hat, der die Schönheit der Rettung durch deine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit neu offenbar gemacht hat, neu offensichtlich gemacht hat. Ich danke dir dafür. Und ich bete für alle die unter uns, bei denen die Liebe Gottes noch vom Kopf in das Herz rutschen muss. Ich bete, dass sie angerührt werden. Ich bete, dass sie einen Weg finden, wie das geschehen kann. Du bist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Du bist langmütig und du willst, dass alle Kinder zu dir kommen und vertraut mit dir sprechen. Danke, dass wir immer Hoffnung haben in dir. Amen.